Was steckt hinter dieser Idee Gebetshaus 24 Stunden Gebet rund um die Uhr? Erklär das doch.
Also 24/7 ist eigentlich das Mindeste, was man tun kann, wenn man denkt, wie wunderbar Gott ist. Also wenn ich überlege, wie sehr Gott uns liebt und wie herrlich Gott ist, würde ich 25/8 auch machen, wenn es gehen würde. Also 24/7 ist einfach nur zu sagen, ey, das ist das Entscheidende, was wir machen. Alles, was uns total wichtig ist, läuft 24/7. Zum Beispiel die Feuerwehr oder die Notaufnahme im Krankenhaus. Das ist uns total wichtig, ja, weil das ist halt doof, wenn ich am Verbluten bin, nachts um 2 zu hören, wir haben erst montagsmorgen wieder offen. Also wenn mir was unglaublich wichtig ist, dann ist es Tag und Nacht offen. So, und heutzutage hat auch McDonald's Tag und Nacht offen. So, die einzigen, die nur Sonntagsvormittag 1,5 Stunden aufmachen, das sind die Christen. Also da sagen wir, nein, also Gott ist es wert, Tag und Nacht angebetet zu werden. Und wie gesagt, wenn es auch 8 Tage die Woche ginge, würden wir das auch tun.
Du hast diesen schönen Begriff benutzt vom Verschwenden von Gebet. Das fand ich eine ganz klasse Formulierung. Ihr verschwendet Gebet, weil Gott es wert ist. Aber ich habe auch gelernt, ich war mal bei euch, dass ihr doch Gebet anders seht, als es viele Christen sehen. Für viele Christen ist Gebet, naja, man betet das Vaterunser oder man macht eine Gebetsgemeinschaft. Ihr habt einen sehr, sehr breiten Begriff von dem, was ihr verschwenden wollt. Erklär mal.
Also Gebet ist für mich mehr Sein als Tun. Das bedeutet, es ist nicht so sehr so das Aktives, ich muss, sondern es ist das Wahrnehmen der Gegenwart Gottes und mich in dieser Gegenwart Gottes bewegen dürfen. Für uns heißt es konkret, dass es relativ viel auch mit Musik zu tun hat. Uns hilft einfach moderne Low-Price-Musik, die läuft eben auch bei Tag und bei Nacht, unterschiedliche Bands, hilft uns, sich da fallen zu lassen, zu empfangen und zu geben. Und ich liebe diesen Verschwendungsgedanken. Es gibt diese Bibelstelle, wo diese Frau kommt und über Jesus einfach Parfum im Wert von Tausenden von Euro, wenn man das umrechnet, da hingießt, einfach nur, weil es gut riecht. Und Jesus hat überhaupt kein Problem damit. Offensichtlich sagt Jesus, nee, ich bin das wirklich wert. Und ich liebe diesen Akt dieser totalen Verschwendung. Ich glaube, dass die Christenheit immer gelebt hat von Menschen, die nicht nur sagen, was ist denn jetzt das religiöse Gesetz? Was ist denn so das Mindeste? Und was ist so das Maximale an Sünde, wo ich gerade noch in den Himmel komme? Also irgendwie so eine deutsche Mentalität. Ich sehe eher, die Kirchengeschichte hat gelebt von Menschen, die sagen, was ist denn das Verrückteste, was ich tun kann für Gott? Was ist denn das Radikalste? Wie viel kann ich denn geben? Wie weit kann ich denn gehen? Und solche Menschen wollen wir auch sein.
Jetzt ist wahrscheinlich der durchschnittsdeutsche Christ in seinem Alltag so von 2 Gefühlen in Richtung auf Gebet betroffen. Das geht mir jedenfalls immer so. Einer sagt man, ja, das ist was ganz Wichtiges. Und dann sagt man auch, ja, und ich müsste wahrscheinlich eigentlich viel mehr. Und dann merkt man doch, ja, aber das klappt dann doch nicht ab. Hast du Tipps für Leute, die gebetsmüde sind oder bist du gar nie gebetsmüde oder wie geht's zum Profi-Beter wie dir da?
Ich bin total oft gebetsmüde. Also ehrlich gesagt, alles, was ich selber über Beten lehre und erzähle, das sage ich immer mir selber, weil ich habe selber den Eindruck, so nach 20 Jahren selber immer wieder durchbuchstabieren zu müssen, was jetzt Gebet eigentlich ist. Ich merke, ich bin an 2 Punkten, werde ich gebetsmüde. Das erste ist, wenn mein Leben einfach zu vollgeschrottet ist mit Ablenkungen. Also konkret, wenn ich bete, dann ist es so, wie ich schaue in meinen Kopf rein, na, und da ist immer all das Zeug drin, was ich vorher reingestopft habe. Ja, also wenn ich irgendwie lauter Schrott reingegossen habe, dann muss ich nicht wundern, dass ich, oh, bin ich heute abgelenkt im Gebet und es macht gar keinen Spaß. Es hat schon damit zu tun, wie kultiviere ich denn meinen Input? Und da habe ich für mich selber so rausgefunden, wenig Gebet macht Lust auf noch weniger Gebet. Ja, und mehr Gebet macht Lust auf mehr Gebet. Also das ist wie Ernährung. Wenn ich mich falsch ernähre, dann schmeckt mir das falsche Zeug auch noch. Deswegen, es geht nicht nur darum, so jetzt bete ich heute mal mehr, sondern ich müsste eigentlich neu denken, wie lebe ich denn mein Leben eigentlich? Denn ich persönlich bete nicht, weil ich muss, sondern weil ich gekostet und geschmeckt habe, dass da was unglaublich Schönes und Tiefes drin ist. Das ist der erste Tipp. Der zweite Tipp ist, ich merke, ich bekomme dann keine Lust zu Gebet, wenn ich aus dem Blick verloren habe, wer Gott eigentlich ist. Was mich im Gebet motiviert, ist nicht, dass ich muss oder dass ich ein frommer Christ sein will, sondern wer Gott ist. Und wenn ich zum Beispiel die Schrift aufmache, oder in meinem Buch erzähle ich ja auch, wo ich das in Natur und in Begegnungen, Menschen, allen möglichen erkannt habe, wenn ich sehe, wie Gott ist, motiviert mich, dass ich will mehr von diesem Gott kennenlernen. So, und wenn mich aber was anderes motiviert, zum Beispiel mein schlechtes Gewissen oder Pflicht und Druck, dann hilft es auch nichts, wenn ich sage, jetzt versuche ich es umso mehr. Nee, muss ich erstmal einen Schritt zurückgehen und sagen, Moment, ja, ich muss gar nicht beten, das ist nicht der Punkt. Der Punkt ist, eigentlich alles, was ich hier im Leben sehe, so gut wie alles ist ein Geschenk und ich bin eigentlich eingeladen, in diese wunderbare Party und dann ist es an mir, den Gastgeber auch mal kennenzulernen. Aber das ist von Genuss motiviert und weniger von Pflichtgefühl.
Höre ich da auch ein bisschen was Kritisches raus in Richtung auf die Gebetspraxis, wie wir sie in Kirche, Gemeinde, vielleicht auch Privatleben oft erleben? Machen wir es falsch?
Ich begegne dem allen in mir. Ne? Also die rituelle Erstarrung oder so das von Pflichtbewusstsein motivierte, das kennt jede erkaltende Liebe. Das erkennt jeder Mensch, das erkennt jede Ehe. Ne? Wie in der Ehe, du kannst all die richtigen Sachen machen, aber es ist so, wie wenn ich, keine Ahnung, ich küsse meine Frau, weil ich zu Hause eine Liste habe, wo ich sage, jeden Tag einmal küssen, das ist irgendwie komisch. Also habe ich grundsätzlich das Richtige getan, aber irgendwie ist das Gesamtkonzept komisch. Also wenn ich meine Frau nur noch dann küsse, wenn ich es abhake, dann ist nicht das Ziel, ab jetzt zweimal küssen. Ja, das wäre der Religiöse, der sagt, ey, du musst dann jetzt ein bisschen anderes Gebet beten. Hier muss ich grundsätzlich nochmal überlegen, auf welcher Grundlage steht unsere Beziehung überhaupt. Und so ähnlich sehe ich es in der Beziehung zu Gott. Das richtet sich, mei, klar, auch an kirchliche Praxis, aber in erster Linie auch an mein eigenes Herz.
Dein Buch darüber heißt In meinem Herzen Feuer. Es ist ein ganz überraschender Bestseller geworden. Ich meine, wir haben schon viel von dir erwartet, aber wir haben 10.000 schon verkauft. Untertitel: Meine aufregende Reise ins Gebet. Erzähl mal, was ist die Sinnmitte des Buches? Worum geht es dir damit? Ist es ein To-Do-Bericht oder ist es eine Biografie? Oder was ist die Mitte dieses Buches? Warum fasziniert es so viele Leute?
Ich würde sagen, die Sinnmitte des Buches ist eine Erfahrung mit der Schönheit. Und ein so ein Satz irgendwo geschrieben, der heißt, das hat irgendjemand mal zitiert und dann, als ich das Zitat gelesen habe, habe ich mir gedacht, wow, das ist eigentlich ein gutes Zitat. Und so, und ich hätte das nicht als Sinnmitte gewählt. Und da heißt es, dem Betenden wird Gott immer größer und die Welt immer geheimnisvoller. Oder andersrum, eins von beiden. Für mich ist Gebet eine Erfahrung mit Schönheit. Schönheit ist übrigens nicht immer nur nett, okay? Es gibt an Schönheit auch überwältigende, befremdende, eigenartige Sachen, die ich nicht sofort verstehe, aber getroffen zu sein mit Schönheit, die ich dann überall finde, auf Reisen und sonst wo Begegnungen, das ist eigentlich die Mitte von dem Buch.
Da hake ich jetzt mal nach, weil das ist mir ein bisschen zu ideell geschildert. Was erwartet mich denn in dem Buch? Sind das nochmal, ist das, der Untertitel heißt ja hier, meine aufregende Reise ins Gebet. Was ist eine Reise ins Gebet? Mach das mal für Hamburg Normalverbraucher.
Also das ist halt zum Beispiel so, dass ich eine entscheidende Eigenschaft Gottes und des Gebetes bei einer Weinverkostung im Burgund gelernt habe. Also ich hätte es ja gerne in einem Buch gelesen, aber bei mir war es halt ein nebliger, kühler Märzmorgen im Jahr 2003, wo ich in Chassagne-Montrachet rumgestiefelt bin, weil ich da auf einer Weinverkostung war und ich auf dieser Reise total was über Gott gelernt habe. Oder wo ich irgendwo in eine Bürgerkriegsregion im Nahen Osten, ich habe ein paar ungewöhnliche Reiseziele schon bereist, da irgendwo mit Leuten ins Gespräch kommen und auf einmal was verstehe über Gott und über das Wesen der Welt, was mich mehr geprägt hat als jedes Buch. Und weil mich selber zwar auch Bücher geprägt haben, aber noch mehr tatsächliche Geschichten, deswegen habe ich diese Geschichten hier reingepackt und erzähle sie weiter. Und der zweite Grund, warum ich so geschrieben habe, ist, dass ich selber ich liebe Bücher zu lesen, wo ich nicht die Theorie bekomme, nur, sondern auch die Verpackung, wie kommt jemand dazu und dieses ganze Poetische. Also es ist ein farbenfrohes Buch, wo ich erzähle, hier, keine Ahnung, das spielt in Marrakesch, in Marokko und da passiert das und das. Das ist in irgendeinem Scherbenviertel im Midwest in Amerika. Das irgendwie in einem Wald, auf einem Spaziergang bei mir zu Hause in Augsburg. Das mit einem Menschen, der gerade im Sterben liegt, in totaler Armut und Gebrochenheit. Das irgendwo, wo ich durch den Dschungel renne in Laos. Und so setzt sich ein Mosaik zusammen, wo ich eigentlich im Rückblick erst sagen konnte, das war eine Reise, wo es immer um Gebet ging. Es war einfach mein Leben, okay? Es waren einfach Auszüge von meinem Leben, aber eigentlich war es eine Reise ins Gebet.
Okay, dann verstehe ich es besser. Das heißt, du schilderst deinen inneren Weg entlang an äußeren Erfahrungen, wie sich für dich der Begriff des Gebetes, deine Praxis heute entfaltet hat. Also insofern was sehr, sehr Praktisches. Ich habe mal eine letzte Frage, weil ich das ganz spannend finde. Wir kennen uns ja schon ein bisschen länger. Was mich immer bei dir fasziniert, ist, dass du einen unheimlich breiten, bist ein sehr sinnlicher Mensch, einen sehr breiten künstlerischen Zugang hast zu vielen Dingen. Du machst Musik, sehr schöne CDs, du malst, du hast Philosophie studiert, das merkt man dann auch immer wieder. Das ist ja eine ganz, eine sehr umfassende Mischung. Wenn du das jetzt denkst auf eure Klientel, die ihr erreicht in Augsburg, sag uns einfach nochmal ein bisschen, wen erreicht man denn damit? Also du kommst aus katholischer Theologie her, ist es ein katholisches Haus oder sind das lauter Pietisten, die da rumlaufen? Oder sag ein bisschen etwas von dieser und erwähne auch noch ein bisschen was von der Mehrkonferenz. Ich glaube, das ist auch nochmal interessant.
Also erstmal, wir erreichen tatsächlich Christen aus allen Konfessionen. Wir haben einen relativ guten Schnitt von Katholiken. Ich würde mal sagen, mehr, so gut 60% sind Katholiken, die zu uns kommen. Aber eigentlich, wir erreichen alle Menschen, die irgendwie offen sind für das Schöne. Und mein Verdacht ist, dass das jeder Mensch ist. Es sind ein bisschen unterschiedliche Kanäle. Ich glaube aber, dass Gott uns Menschen diesen Sinn für die Schönheit reingelegt hat. Und wir finden den halt unterschiedlich. Der eine mehr in der klassischen Musik, der andere beim Bergsteigen, der andere bei gutem Essen. Ich bei allen. Wobei beim Bergsteigen nicht, aber beim guten Essen und bei der Musik. Ist egal. Und so auf der Mehrkonferenz, was wir machen, ist, wir versuchen Leute zu konfrontieren mit, okay, einer Botschaft von diesem, von einem Gott, der absolut faszinierend und schön ist. Das versuchen wir in einem äußeren Rahmen zu feiern, der ansprechend ist mit Musik, mit Lobpreis, die das Herz mitnimmt und mit dieser Atmosphäre von fasziniert zu sein für Jesus.